On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Liebe Gemeinde, wenn ich mich recht erinnere, dann war das ein Schlagwort oder ein Themenüberschrift von einer großen süddeutschen Zeitung. Da hieß es, Zeitungsleser wissen mehr. Ich füge hinzu, Bibelleser und Predigthörer wissen auch mehr. Da gibt es was zu lernen. Gottesdienste, sagte mal eine Pressesprecherin, die einen Gottesdienst aufnahm, der übertragen wurde, das ist ja sowas Ähnliches wie eine Bildungsveranstaltung. Nicht? Also früher hieß ja der Kindergottesdienst auch Sonntagsschule, also da hat man auch was gelernt und vielleicht können wir heute auch etwas lernen über das Wesen und Wirken des Heiligen Geistes. Darum zu Anfang der Predigt auch etwas theologische Bildung. Wir haben ja gerade die Apostelgeschichte gelesen und gehört, da wurde von dem Pfingstgeschehen berichtet, und zwar nach Christi Himmelfahrt. So feiern wir es ja auch. Allerdings ist die Erfüllung und die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist kein einmaliges, singuläres Ereignis, sondern wir lesen ja auch in der Apostelgeschichte 4, dass da, als die Gemeinde gebetet hatte, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Es muss uns also nicht verwundern, wenn der Evangelist Johannes, von dem ich gleich lesen werde, in seinem Evangelium die Bevollmächtigung mit dem Heiligen Geist bei den Jüngern etwas anders schildert, als Lukas das in der Apostelgeschichte tut. Das ist übrigens ganz typisch für Johannes. Er will nicht wie Lukas zeitgeschichtliche Dinge nach und nach erzählen und berichten. Nein, so findet dann auch bei Johannes zum Beispiel die Tempelreinigung gleich am Anfang des Wirken Jesus statt und bei den anderen Evangelisten erst vor dem Einzug nach Jerusalem, also vor der Kreuzigung Jesu. Warum ist das bei Johannes so? Wie gesagt, geschichtliche Abläufe sind ihm nicht so wichtig. Das ist kein Gestaltungselement für sein Evangelium. Die meisten Texte, schaut mal nach, in seinem Evangelium sind Dialoge, Gespräche mit Petrus, mit Magdalena, mit Maria und vielen anderen. Das sind so richtige kleine Predigten. Johannes ist Theologe und er möchte Grundlegendes über Gott und über das Leben in der Nachfolge Jesu berichten und erzählen. Und so auch in dem heutigen Predigttext, den ich mitgebracht habe zum Pfingstfest. Ich lese aus dem Johannesevangelium Hoffnung für alle. An diesem Sonntagabend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er tritt in ihre Mitte und grüßte sie. Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem ist sie erlassen, und wem ihr die Sünden nicht vergebt, der bleibt schuldig. Als Jesus gekreuzigt und seine Jünger kopflos geworden waren, zogen sie sich zurück und versteckten sich in ihren Häusern hinter verschlossenen Türen. Und ich denke mir so, die werden sich Gedanken darüber gemacht haben, wie soll das jetzt nun weitergehen, wo unser Herr nicht mehr da ist. Sie hatten ja ihren Beruf an den Nagel gehängt. Sie hatten Haus und Hof verlassen, waren Jesus nachgefolgt. Was sollte nun aus ihnen werden? Unsere Geschwister damals erlebten so etwas wie eine Nullpunktsituation. Sie waren am Ende, ja, sie machten sich nicht nur Sorgen, sie hatten regelrecht Angst. Sie fürchteten um ihr Leben. Und darum versteckten sie sich hinter verschlossenen Türen. Nullpunktsituation, Resignation, ja, das sind verschlossene Türen, aber die hindern nicht Jesus, zu den Einzelnen zu kommen, um sie neu auszurichten. Ja, gerade wenn wir am Ende sind, das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt. Ja, wenn ich am Ende bin, dann kann er mit mir neu anfangen. Und darum geht's ja auch an Pfingsten, dass wir durch den Heiligen Geist neu anfangen. Das war die Erfahrung der ersten Gemeinde Jesus. Und weil das so ihre Erfahrung war, haben sie das aufgeschrieben. Und Jesus trat mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Und als sie ihn sahen, da wurden sie froh. Darum, denke ich, geht es in der Gemeinde Jesu, dass wir persönlich und dass wir als Gemeinschaft den Frieden unseres Herrn erfahren und dabei froh werden. Er will uns seine durchbohrten Hände und Seiten zeigen, damit wir erkennen, wie sehr er uns liebt, wie wir bei ihm dran sind. Nein, er möchte, dass wir Freude erleben. Er möchte nicht, dass wir uns für ihn abrackern. Er möchte in uns keine Untertanen haben. Nein, er will uns zurüsten, bevor er uns mit einer Sendung beauftragt. Diese kleine Beobachtung, finde ich, ist sehr wichtig. Es macht einen Unterschied, ob wir als Gesegnete unsere Sendung leben oder nur aus eigener Kraft. Wenn wir nur aus eigener Kraft heraus etwas für Jesus tun wollen, dann ist das oft auch nur so. Dann hat das Folgen für uns selbst, aber auch für die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Deshalb, am Anfang steht nicht der Dienst. So sind wir es als Baptisten gewohnt. Wir dienen mit. Nein, am Anfang steht der Segen. Das Beschenktwerden mit dem Heiligen Geist, die Begabung. Kann es sein, ich kenne euch ja nicht, ich stelle das mal so in den Raum, kann es sein, dass uns deshalb mancher Dienst in der Gemeinde nicht gelingt, weil wir uns zuvor nicht haben von Jesus beschenken lassen? Kann es sein, dass darum so wenige Menschen ja nur etwas von Jesus und seiner Gemeinde erwarten, weil seine Leute in eigener Vollmacht unterwegs sind? Vielleicht rührt auch manche Ermüdung oder Erschöpfung auch daher, dass wir meinen, wir könnten manches ohne die Hilfe des Heiligen Geistes tun. Im Reich Gottes gilt, am Anfang steht nicht der Dienst, die Sendung, die Arbeit. Vor dem Dienst steht das Beschenktwerden. Bevor wir zum Segen für andere werden können, müssen wir uns segnen lassen. Unser ganz persönliches, aber auch unser gemeinschaftliches Leben, ja, braucht grundlegend diese Zurüstung. Und das ist ein geistliches Prinzip, was ich auch lernen musste als Pastor. Und darum sendet Jesus seine Leute auch nicht einfach aus und sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch und viel Glück auch noch. Nein, er weiß, dass seine Jünger ihre Angst nicht überwinden werden, nicht frei vor andere treten können, wenn sie ohne Beistand, ohne Tröster, ohne Vollmacht unterwegs sind. Jesus muss sie zuvor zurüsten für ihren Auftrag. Jesus schenkt ihnen den Heiligen Geist. Noch einmal, zuerst die Bevollmächtigung, die Befähigung, die Befreien zu einem neuen Leben. Das ist ein geistliches Prinzip. Das war schon im alten Volk Gottes so, bei Israel. Bevor Gott dem Israeliten die Gebote gab, bevor er einen Bund mit ihnen geschlossen hat, was hat er gemacht? Er hat sie es befreit aus der Sklaverei. Behalten wir diese biblische Weisheit im Gedächtnis. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Zurück zu unserem Predigttext. Schon vor seiner Kreuzigung hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ich sende euch den anderen Tröster, den Beistand, den Heiligen Geist. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe. Und jetzt ist es soweit. Jesus sagt, empfangt den Heiligen Geist. Nun kommt er zu euch und steht euch bei. Wer ist der Heilige Geist? An dieser Stelle noch ein kurzer theologischer Einschub. Für viele ist der Heilige Geist so die unbekannte Seite Gottes, mit der sie nicht viel anfangen können. Das ging mir früher nicht anders. Nie habe ich in meiner Heimatgemeinde eine Predigt mal über den Heiligen Geist gehört oder über die Gaben. Ich möchte deshalb versuchen zu beschreiben, was das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes ist. Frage: Spielt es überhaupt eine Rolle, ob der Heilige Geist nur eine Kraft oder eine Person ist? Es macht einen Unterschied, ob der Heilige Geist, ob wir ihn als Person kennen oder nicht. Wenn wir den Heiligen Geist nur als eine Kraft vorstellen, dann werde ich mich fragen, wie kann ich mehr Gebrauch machen von dieser Kraft? Dann frage ich auch, wie kann ich mehr von ihm bekommen? Christen, die sich den Heiligen Geist als Kraft vorstellen, über die sie verfügen können, bilden sich leicht ein, dass sie zu einer höheren Kaste von Christen gehören. Solches Denken prägt nicht nur unsere Einstellung zu Gott, es bestimmt auch unser Verhältnis zum Nächsten. Wenn meine Vorstellung aber der Bibel entspricht, wenn ich mir den Heiligen Geist als Person vorstelle, lautet meine Frage ganz anders. Wie kann der Heilige Geist mehr von mir bekommen? Wie kann ich mit dem Heiligen Geist zusammenwirken? Ich werde mich dann nicht über andere erheben, vielmehr werde ich mich im Sinne Jesus verändern lassen. Mein Herz wird weicher, weiter, zur Ehre Gottes und zum Wohl anderer Menschen. Weil nun die Vorstellung von dem Heiligen Geist als Person nicht so geläufig ist in unseren Gemeinden, möchte ich einige Hinweise zu seiner Persönlichkeit nennen. In der Bibel werden dem Heiligen Geist alle Kennzeichen einer Person zugeschrieben. Kennzeichen des Wissens, Gefühle, Willen. Jedes Lebewesen, das weiß, das fühlt und will, ist eine Person, egal ob sie materiellen Körper hat oder auch nicht. Im 1. Korinther 2, 11 steht über das Wissen des Heiligen Geistes, da schreibt Paulus: So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Hier wird dem Heiligen Geist also Wissen zugeschrieben. Er weiß um die Belange Gottes und offenbart uns, was er selber von Gott weiß. Ein Hinweis zum Willen des Geistes finden wir im 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles wirkt der eine Geist und teilt einem jeglichen das Seine zu, wie er will. Hier sehen wir, dass der Heilige Geist nicht eine Kraft ist, über die wir nach unserem Willen und Wollen richten und verfügen könnten. Umgekehrt ist es richtig. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person und teilt uns Gaben, Aufgaben, Möglichkeiten zu, wie er will. Diese Wirklichkeit, diese Wahrheit ist eine der grundlegendsten Wahrheiten über den Heiligen Geist. Und darum müssen wir denken, wenn wir in ein rechtes Verhältnis zu ihm kommen wollen, dass das so ist. Schauen wir noch in den Römerbrief ganz kurz, Kapitel 15, da schreibt Paulus: Ich ermahne euch durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Heiligen Geistes, dass ihr mir kämpfen helft mit Beten für mich zu Gott. In diesem Vers möchte ich die vier Worte, die Liebe des Heiligen Geistes, betonen. Ein wunderbarer Gedanke, finde ich. Er lehrt uns, dass der Heilige Geist keine blinde Macht ist, die sich auf unser Herz und Leben auswirkt. Vielmehr ist er eine Person, die uns in Liebe zugewandt ist. Ist uns das bewusst? Diese Wahrheit wird auch dadurch unterstrichen, was Paulus im Epheserbrief schreibt, Kapitel 4. Betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung hin. Man kann den Heiligen Geist betrüben. Er sieht, was wir tun, was wir reden, was wir denken. Und ich wundere mich, dass er trotzdem zu uns hält, dass er uns begleiten und trösten und unterstützen möchte, so wie wir sind und obwohl wir so sind, wie wir sind. Zum Schluss eine letzte Bibelstelle. Johannes 14. Da lesen wir die Worte Jesu: Ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt, der ewig bei euch bleibt. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Was für eine Zusage! Der Heilige Geist nimmt die Stelle im Leben der Jünger ein, die Jesus innehatte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus uns das gesagt hätte, wenn es nicht wahr wäre. Ich kann ja, wenn er nur so eine unpersönliche Kraft uns zur Seite gestellt hätte. Nein, der Heilige Geist ist der Beistand und Tröster, der uns sogar im Gebet vor Gott vertritt, wenn wir nicht beten können. Ich fasse zusammen. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, die uns die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott ermöglicht. Ich kenne euch nicht, wie gesagt, vielleicht habt ihr das alles schon gewusst. Aber behandeln wir ihn in unserem Denken und Reden wie eine uns zugewandte Person? Ich denke, das macht einen Unterschied, wie wir als Christen leben. Hier entscheidet sich der Unterschied. Jedenfalls geht Jesus davon aus, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um unsere Sendung in seiner Vollmacht auszurichten. Machen wir uns anhand unseres Bibeltextes den Inhalt dieser Sendung, dieses Dienstes, dieser Vollmacht aus, bewusst. Und jetzt wird es interessant. Jesus bevollmächtigt seine Jünger, Sünden zu vergeben und Sünden festzuhalten. Beides ist wichtig und unheimlich schwer oder schwierig. Wir müssen darauf achten, dass wir das jetzt hier nicht ganz falsch verstehen. Zunächst, es gibt ein Nicht-Vergeben, also ein Behalten von Sünden, das aus einer falschen Gesinnung kommt. Wenn wir das Fehlverhalten eines anderen nicht vergeben, dann halten wir sie ihm fest. Dann binden wir ihn und uns selbst an seine Sünde. Da kommt es dann nicht zum Frieden. Wir bleiben beide unfrei und stehen unter der Macht der Sünde. Das kann täglich passieren, immer wenn wir Menschen ihre Sünden, ihre Schuld uns gegenüber nicht vergeben, sondern sie ihm behalten, kann sie ihren negativen Einfluss auf uns ausüben. Ich denke dabei auch an ein richtendes Nein zu uns selbst, nach dem Motto, das kann Gott mir nicht mehr vergeben. Jetzt ist Schluss. Ich möchte solches Denken und Reden als irrige Selbstgespräche bezeichnen. Ja, sie bindet uns an die Sünde, an die Schuld, an das Vergehen, für das Jesus am Kreuz gelitten hat, getragen hat. Der sitzt dann hinter verschlossenen Türen wie die Jüngerinnen und Jünger damals. Jesus möchte uns Anteil geben an seiner heilmachten Gemeinschaft. Trotzdem schließen wir uns dann ein durch irrige Selbstgespräche. Wer solche Gespräche führt, der sei daran erinnert, was Jesus zu seinen Jüngern zuerst in unserem Predigtext gesagt hat. Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihnen seine Wundmale. Wer die Vergebung trotzdem für sich selbst nicht fassen kann, das ist ein wunderbares Trostwort, sagt Johannes. Wenn unser Herz uns verurteilt, so ist Gott größer als unser Herz. Was für ein heilsames Wissen. Kommen wir noch zu einem anderen Punkt beim Sündenvergeben. Anderen die Sünden vergeben bedeutet, ich setze mich dafür ein, beiseite zu räumen, was zwischen dem anderen und Gott oder zwischen dem anderen und mir steht. Ja, Sünden vergeben heißt, dem Nächsten in ein neues Verhältnis zu Gott, aber auch zu mir zu ermöglichen. Vergeben heißt, anderen den Weg zum Vertrauen und zur Gemeinschaft zu eröffnen. Da wird Frieden. Da können wir wie Jesus zueinander sagen, Friede sei mit dir. Ich finde, das ist ein wunderbarer Auftrag. Die Freunde Jesu sollen mit Hilfe des Heiligen Geistes Vergebung in die Welt tragen. Das ist die wichtigste Botschaft, die Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern nach seiner Auferstehung mit auf den Weg gegeben hat. Und damit das wird, brauchen wir den Heiligen Geist. Öffnen wir uns für ihn durch Impulse, durch Lieder, durch die Predigt, durch Bibellesen. Lassen wir uns von ihm zeigen, was uns vielleicht noch von Gott trennt. Rechnen wir mit seiner Hilfe. Ich habe nach dem Abitur ein Jahr für Gott gemacht in Bremen. Und da war ein liebenswerter Ältester, der seit Jahren, Jahrzehnten seinen Dienst getan hatte. Und es war ein ganz feiner Mensch. Und trotzdem war er in sich irgendwie unsicher, unfrei, irgendwie gebunden. Er kam nicht so richtig aus sich heraus. In der Seelsorge konnte ihm der Heilige Geist zeigen, woher diese Unfreiheit kam. Er gehörte zu denen, die ihren Eid auf Hitler geschworen hatten. Und dieser Eid hat ihn immer noch gebunden und er war unfrei. Und erst indem ihm das vom Geist Gottes gezeigt wurde, was ihn unfrei macht, konnte er davon auch freigesprochen werden. Allerdings, Unfreiheit muss nicht immer die Folge von Schuld und Sünde sein, sondern es kann auch ganz andere Ursachen haben. Es können traumatische Erlebnisse sein, die einen binden. Ich persönlich habe immer meinen letzten Gemeindedienst in Gelsenkirchen an einer Interventionsgruppe teilgenommen. Das ist eine Gruppe von Therapeuten, die einmal im Monat zusammenkommen, um über Seelsorgefälle zu sprechen, wo man selbst gebunden ist und nicht weiterkommt. Und wenn man so 4 Jahre zusammensitzt und ganz offenherzig auch miteinander alle Erlebnisse teilt, dann kennt man sich. Und einmal sagte dann ein Kollege: Jürgen, du musst was für dich tun. Du versuchst immer 100% alles zu machen, die Predigt und dies und das. Du bist so erschöpft. Versuch doch mal 40%. Oh, da habe ich Schiss vor. Und dann hat er mir gesagt, hör mal, in Ludwigsburg war das ja, gibt es ein Seelsorgezentrum Surexit, Auferstehung, befreiende Seelsorge. Und ich wollte dahin, bin dann dahin gefahren. Gisela Krüger war damals die Leiterin von diesem Zentrum. Und an dem Abend, als wir zusammenkamen, waren 11 Leute unterschiedlicher beruflicher Herkunft, sagte sie, bitten Sie doch den Geist Gottes, dass er Ihnen den Punkt zeigt, wo er mit Ihnen einen Schritt weiterkommen kann. Das wollte ich gerne. Mein Herz war offen. Ich habe die Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe mich erinnert an ein Ereignis, da war ich 8 Jahre alt, also vor 40 Jahren damals. Eine Erinnerung, die mich sehr ängstlich und unfrei gemacht hat. Ja, und dann endlich wusste ich also die Ursache für meine Unfreiheit. In einer Therapie, ich habe mich alle 14 Tage mit einem Kollegen getroffen, über diese Dinge zu reden, habe ich dann gelernt, mit diesem Erlebnis anders umzugehen, als es mir möglich war. Und da kam Freude auf. Vielleicht Freude, so wie damals bei den Jüngerinnen und Jüngern, als sie den Auferstandenen sahen, seinen Frieden und den Heiligen Geist empfingen. Wir können hier in Remels Jesus nicht sehen, wie damals die Jünger. Das steht noch aus. Aber der Vertreter Jesu Christi, der Heilige Geist, gibt uns Anteil an der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Schon jetzt will er unser Herz erfüllen mit seiner Liebe, damit innere Wunden endlich heilen können und wir nicht länger von einer Angst gebunden und geleitet werden, sondern von der Gewissheit, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. So werden wir fähig, die Sendung Jesu zu leben. Aber nun habe ich immer so geredet, als ob das Vergeben nur von uns abhängig wäre, als ob die Vergebung eine Mangel wäre, die sonst reißenden Absatz findet. Aber was ist, wenn wir anderen die Vergebung anbieten und der hat keinen Bock darauf? Wir haben bis jetzt immer so geredet, als ob es unter uns nur eine Gesinnung gäbe, nämlich die anderen ihre Sünden vergibt. Und darum müssen wir noch ein zweites bedenken, was eigentlich völlig unmöglich ist. Es gibt ein Behalten von Sünden, für das offenbar der andere selber verantwortlich ist. In der Aussendung Jesu, der 70 Jünger von Jesus, sagte Jesus einmal in einer Stadt beziehungsweise in einem Haus, wo die Vergebung keinen Eingang findet, schüttelt den Staub von euren Füßen. Damit wird die Sünde und der Unglaube an die Ablehnung gebunden. Denn es heißt, es wird Sodom und Gomorra erträglicher ergehen als jener Stadt. Das heißt also, es gibt ein aktives Nichtvergeben. Und interessanterweise gibt es im Neuen Testament mehrere Stellen, die uns dies als eine aktive Tat schildern. Ein richtendes Nichtvergeben. Eine gefährliche Sache. Es gibt ein Richten, das nicht vom Geist Jesu, sondern vom Hochmut bestimmt ist. Wenn wir uns hochmütig über andere stellen, richten wir uns selbst, sagt Jesus. Mit dem Maßstab, mit dem ihr andere richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und weil es ein Richten aus Hochmut gibt, sagt Jesus, richtet besser nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Gott zeigt ein ganz anderes Richten. Er selbst richtet, indem er sich in Liebe hingibt. Ja, Gott gibt sich selbst dem Gericht hin, und das ist das Gericht der Liebe. Und darum zeigt Jesus den Jüngern seine Wundmale. Er möchte, dass wir auf ihn schauen und uns mit seinem Frieden beschenken lassen. Warum? Damit wir froh werden. Er möchte, dass wir uns von seiner Liebe erfüllen lassen, denn nur Versöhnte sind Botschafter der Versöhnung. Zum Schluss, als Student habe ich so einige Kurzgeschichten gelesen, auch von Ulrich Schaffer, und eine ist mir im Gedächtnis geblieben, an die ich mich erinnern musste. Und zwar die Geschichte von der Verteidigung von Erzenshausen. Kennt ihr jemand? Nee, gut. Dann erzähle ich ganz kurz. Erzenshausen war eine mittelalterliche Stadt, die keine Stadtmauer zur Verteidigung brauchte. Warum? Weil jeder Bürger der Stadt in der Verteidigung geübt war. Viele Angriffe konnten so abgewehrt werden. Mit der Zeit aber wurden die Bürger von Erzenshausen die regelmäßigen Waffenübungen lästig. Sie ließen also eine Stadtmauer bauen. Die Verteidigung delegierten sie an eine kleine Spezialeinheit. Das war bequemer. Eines Tages kam ein Gegner, der die Stadtmauer und die Spezialeinheit überfand. Die Stadt wurde zerstört. Diese Geschichte wurde für mich zum Gleichnis für das, was wir heute Morgen im Blick haben. Wenn wir als Gottes Hausgenossen den Einsatz im Gottesreich den Spezialisten überlassen, wenn wir den Umgang mit den geistlichen Waffen, also dem Schwert des Wortes, Schild des Glaubens, dem Helm der Hoffnung, nicht regelmäßig üben, werden wir in schwierigen Situationen nicht klarkommen. Wie ist das bei euch, bei dir? Gleichen wir dem Bürger von Erzenshausen? Es ist bequemer, sich von sogenannten Spezialisten umsorgen zu lassen, als sich selbst um eine lebendige Beziehung zu Jesus zu kümmern. Wir haben den Zugang zum Wort Gottes. Wir haben die Möglichkeit, Gottes Geist zu empfangen. Wir können ihn bitten. Wir können uns durch Jesus Versöhnung schenken lassen. Wir können uns segnen lassen. Die geistliche Waffenrüstung steht für uns bereit. Wenn wir in den Schwierigkeiten des Alltags bestehen wollen, müssen wir den Umgang mit den geistlichen Waffen trainieren. Andere können uns im Gebet begleiten oder auch trösten, ermutigen, aber das ersetzt nicht unser eigenverantwortliches geistliches Leben. Nun ist meine Predigt ein bisschen länger geworden. Geht noch? Gut. Und ich habe so viel gesagt. Und deshalb, damit ihr nicht mit leeren vielen Gedanken nach Hause geht, sondern vielleicht einen einzigen Punkt, so wie ich damals bei der befreienden Seelsorge nach Hause geht, möchte ich euch nochmal das ganz Stichwort zu sagen, was ich gesagt habe. Und überlegt doch mal in der stillen Zeit, die gleich folgt, die wir dann später mit dem Vater unser abschließen, dass ihr Gottes Geist bittet, wo kannst du für mich einen Schritt weiterführen? Einen einzigen Schritt, nicht zwei, einen. Und jetzt lehnt euch mal zurück und guckt, ob Gottes Geist euch etwas sagt. Gibt es etwas, das zwischen Gott und dir steht? Angst? Eine schlechte Erfahrung? Unversöhnlichkeit? Darf der Heilige Geist dir zeigen, wo er dir innere Heilung, Versöhnung, Vergebung schenken möchte? Oder wo braucht Jesus dich als Mittler zwischen Gott und einem anderen? Wenn wir Menschen begegnen, ohne ihn zu vergeben, behalten wir ihnen ihre Sünden. Sünden vergeben heißt, wir setzen uns ein, bereits beiseite zu räumen, was Menschen von Gott trennt. Und schließlich nicht vergessen, bevor Jesus uns sendet, muss er uns beschenken mit seinem Frieden, mit Versöhnung und dem Heiligen Geist. Vater im Himmel, du hast uns erwählt. Wir gehören zu dir. Wir haben uns eingelassen auf ein Leben mit dir in der Nachfolge Jesu. Und wir danken dir für deine Geduld, für deinen Langmut. Und doch passiert es immer wieder, dass wir in eigener Vollmacht unterwegs sind, dass uns Dinge unfrei machen, dass uns das Leben schwer zusetzt und wir zweifeln oder einfach nicht mehr glauben können. Komm, Heiliger Geist, führe uns und einen jeden, der sich nach dir ausstreckt, einen guten Schritt nach vorn, mit deiner Hilfe. Und wir wenden uns unserem Herrn und Gott zu und beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Das war On Air zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.